Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie und euch alle recht herzlich grüßen zu dieser vierten und letzten Stunde im Rahmen dieser Einheit zum Thema Buße. Ich freue mich über die, die hier heute im Gemeindesaal sind, ein bisschen reduzierte Zahl. Ihr seid gekommen, trotz all der verkehrswidrigen Dinge da durch Weihnachtsmarkt und so. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich natürlich über all die Geschwister, die uns jetzt übers Internet und übers Telefon zugeschaltet sind. Ja, wir wollen heute ein bisschen schauen, wie das mit der Buße ist zu Beginn der Gemeinde Jesu. Wir haben in der letzten Stunde geschaut gehabt auf das, wie das mit der Buße war zu Beginn des Wirken Jesu. Hier wollen wir auf das Ende des Wirken Jesu und auf Beginn der ersten Gemeinde schauen halt. Hatten in der zweiten Stunde ja geguckt, wie wir das in Ninive hatten und in der ersten Stunde auf das, was eben in den Psalmen über die Buße zu berichtet wurde. Immer wieder Hinweis für die Geschwister, die uns zugeschaltet sind über das Telefon und über das Internet. Wer gerne das Skript haben möchte, einfach ans Büro wenden, an Frau Gessel, die schickt das dann entweder postalisch oder E-Mail immer einen Tag vorher zu. Ich habe als Andacht mitgebracht ein Wort, das mir ganz besonders viel bedeutet aus dem Lukas-Evangelium. Das ist die Geschichte vom Zachäus. Und weil es so ein wunderbares Bußgeschehen am Ende der Wirksamkeit Jesu ist und die so hineinreicht in ja, den Beginn der ersten Gemeinde, habe ich uns das als Andachtstext mitgebracht. Ich möchte zunächst einmal diese 10 Verse aus dem 19. Kapitel des Lukas-Evangelium lesen. Das heißt es, Jesus ging nach Jericho hinein und er zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und er war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Er konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus, stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für diese wunderbaren, fantastischen 10 Verse aus dem Lukas-Evangelium. Wir wollen dir Dank sagen für das, was damals vor 2000 Jahren in Jericho passiert ist, dieses wunderbare Bußgeschehen. Und wir wollen dich bitten für die Andacht über dieses Bußgeschehen jetzt, um deinen Geist, dein Geleit für diese Andacht, aber auch nachher für die Wortbetrachtung. Wir wollen dich bitten, dass du mit diesem, deinem guten Geist bei uns sein wollest und dass du uns segnest, wenn wir dein Wort auslegen, aber auch wenn wir dein Wort hören, Herr. Amen. Ich habe diese Andacht überschrieben, ein Bußgeschehen in Jericho, habe 3 Punkte mitgebracht, wie so häufig. Ich möchte etwas sagen zum Handeln Jesu in diesem Bußgeschehen und dann wollen wir lernen, was Bußgeschehen auch für uns bedeutet, wie der Herr bei uns handelt. Ich möchte als zweites schauen auf das Handeln des Zachäus in diesem Bußgeschehen und da wollen wir auch gucken, was wir denn einfach machen können in einem Bußgeschehen. Und drittens wollen wir auf das Ergebnis dieses Bußgeschehens einmal schauen. Ein Bußgeschehen in Jericho, da ist das erste, das Handeln Jesu in diesem Bußgeschehen. Das sind 4 Dinge, die wir von unserem Herrn und Heiland hier primär sehen. Das ist erstens, dass Jesus kommt, dass Jesus sucht, dass Jesus ruft und dass Jesus selig macht. Ohne das wäre es nicht möglich gewesen, dass Jesus eben nach Jericho kommt. Das ist ja auch wieder so die Einleitung hier, er ging nach Jericho. Aber das ist eben mehr als nur so eine kleine Bemerkung in dieser Erzählung am Anfang, sondern das ist ganz viel Theologie. Jesus kommt nach Jericho und das macht die Buße bei dem Zachäus möglich. Ohne sein Kommen wäre alles das, was dann passiert, schlechterdings nicht möglich gewesen. Und das ist das, was wir immer wieder wissen müssen, immer wieder wissen dürfen, für alles Bußgeschehen bei uns, dass die Voraussetzung dafür, dass wir umkehren dürfen, dass wir uns bekehren können zum lebendigen Gott, darin liegt, dass dieser Gott überhaupt gekommen ist, dass Jesus kommt. Wir haben jetzt ja Advent, das war ja auch so Hintergrund, dass ich diese 4 Bibelstunden so gesetzt habe, direkt in diese Zeit. Die Adventszeit ist ja eine Bußzeit, was gar nicht mehr langläufig so bekannt ist einfach. Das ist ja so aus dem liturgischen und kirchenjahreszeitlichen Gedächtnis verloren gegangen einfach. Wir bedenken im Advent, dass Jesus gekommen ist. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir Buße tun können, dass wir umkehren können zum lebendigen Gott. Und das ist, wie gesagt, nicht nur hier in Jericho so für den Zachäus gewesen, sondern das ist Voraussetzung für jegliches Bußgeschehen, dass eben, bevor irgendetwas bei Menschen getan werden kann, Gott gekommen ist, Jesus kommt. Das Zweite, was über das Handeln Jesu hier gesagt wird, ist, dass er sucht. Das ist ganz interessant an dieser Geschichte, sie endet ja so mit der Quintessenz, wenn Jesus das erläutert, was ist denn hier eigentlich passiert, da sagt er ja, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist sein Auftrag, er ist gekommen, das zu suchen, damit genau das passiert, dass Menschen umkehren, dass sie sich bekehren, dass sie Buße tun, das sucht Jesus. Deshalb ist er in diese Welt gekommen, deshalb kommt er nach Jericho und zwar genau auch zu dem Zachäus. Er ist ja Zielobjekt, er geht zielgerichtet auf ihn zu und obwohl sie nicht miteinander bekannt geworden sind, einfach oder vorgestellt wurden, kennt er seinen Namen, spricht ihn an. Er sucht diesen Zachäus, ganz besonders aus der ganzen Menge raus. Es sind viele Hunderte, vielleicht sogar tausend Menschen gewesen, halt, die da Jesu Einzug nach Jericho begleitet haben. Halt. Aber er geht auf einen zu in dieser Menge und das ist der Zachäus. Und er sucht, dass dieser Mensch in Berührung mit ihm kommt, dass er zur Buße geführt wird. Und auch das ist eine Voraussetzung für unser Bußhandeln. Wenn wir in Buße geführt werden, wenn wir umkehren zu Gott, dann ist es Gott, der das vor Zeiten schon gesucht hat, der sich das gewünscht hat, dass er immer wieder darauf zugeht, wo Menschen in die Irre gegangen sind, dass er sie sucht und dass er sie versucht, wieder auf den richtigen Weg zu führen. Und das ist nicht nur hier in der Geschichte, viele, viele Geschichten der Bibel besprechen davon. Also als David auf dem Irrweg ist, wo er da die fremde Frau hat, halt, da schickt er seinen Propheten hin halt, und dann kriegt er durch Gott gesagt, was richtig, was falsch ist. Da sucht Gott ihn auf, er sucht ihn, damit er in die Buße geführt wird. Schreibt dann diesen Bußpsalm 51 aus Lukas 15 halt. Die Geschichte vom verlorenen Sohn halt, wo der Vater sehnsüchtig wartet, der die Tür offen hält halt, der sucht, dass der Junge nach Hause wieder kommt halt. Immer wieder das Suchen. Die Geschichte von den 100 Schafen, wo dann eins verloren geht und der Hirte dem nachgeht, 99 zurücklässt, das eine Verlorene sucht. Immer wieder dieses Motiv, wie eben Gott handelt. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir so ein Stück weit vom Weg abgekommen sind, dann dürfen wir wissen, dann sucht uns Jesus, dass wir neu zurückfinden zur Herde, dass wir neu zurückkommen auf seine Weide, dass wir neu unter seinen Einfluss kommen. Das ist das, was Bußgeschehen überhaupt erst möglich macht, dass Gott nicht sagt, ich mache hier die Tür zu, das war's mit ihm und für ihn, sondern zu sagen, dass er immer wieder uns sucht halt. Das ist das Wunderbare bei dem lebendigen Gott einfach und das ist Voraussetzung für das ganze Bußgeschehen, was dann letztlich bei Zachäus stattfindet. Und dann kommt Jesus hin und er ruft. Das Wort ergeht. Er kommt nicht nur nach Jericho, er sucht nicht nur den Zachäus, sondern er spricht ihn auch an. Und er sagt zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, ich muss heute in dein Haus einkehren. Ich muss. Natürlich muss Jesus da nicht einkehren, der hätte tausend andere Möglichkeiten. Was braucht der lebendige Gott, das Haus von diesem Zachäus, so schön das auch gewesen sein mag. Mit all seinen Betrügereien, mit all seinem Reichtum hat er sicherlich eines der schönsten Häuser in Jericho bauen können. Halt. Es ging Jesus sicherlich nicht darum, dass er gesagt hat, ich muss hier in Jericho die beste Unterkunft haben, das beste Essen genießen, sondern er muss zu ihm, weil das so ein verlorener, verkommener Sünder ist. Halt. Zu dir muss ich ganz besonders kommen. Und dann ruft er ihn. Er ruft ihn. Da kommen wir gleich dann noch zu, dass der Zachäus vor der Entscheidung steht. Komme ich runter vom Baum, komme ich nicht runter. Aber der Ruf des lebendigen Gottes, er geht an ihn. Und das ist das, was Gott tut. Er ruft. Er ruft Menschen in die Buße. Runter vom Baum, ich muss in dein Haus. Und das ist so ein starkes Symbol, nicht? Ich werde da gleich noch drüber sagen, der Baum, von dem man runtergeht, halt, aber auch das Haus, dass ich Gott meine Tür aufmache, nicht? Dass wir bereit sind. Wochenpsalm haben wir eben nochmal im Gebetskreis gelesen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, dass ich meine Herzenstür aufmache halt. Also Jesus wird nicht in unsere Welt kommen, dass er tatsächlich unsere Wohnzimmer besucht, unsere Schlafzimmer oder unsere Küchen halt, aber dass er unsere Herzenstür geht. Und das ruft Jesus und sagt, mach die Tür auf, damit ich reinkommen kann. Er ruft es uns zu. Und so hat er die ganze Bibel über Menschen gerufen, wenn wir das lesen, ob das ein Adam ist, den er ruft, ein Abraham, ein Mose, ein Jesaja, ein David, ein Zachäus, ein Petrus, ein Paulus. Die werden immer wieder gerufen und auch in der Kirchengeschichte immer wieder die Berufungsgeschichten halt. Und auch wir, die wir zum Glauben gehören, wir sind gerufen worden. Gott hat uns gesucht, Gott ist in diese Welt gekommen. Und hat uns irgendwann gerufen. Die Bibel sagt davon, dass es 2 oder 3 Gelegenheiten gibt, wo dieser Ruf ganz, ganz klar in unser Leben dringt, wo wir wissen, hier sind wir gemeint. Und das ist eine Gnadenzeit gewesen, dass wir diesen Ruf haben annehmen können, dass wir gesagt haben, jawohl, ja, ich steige von meinem Baum und ich lasse dich in mein Haus eingehen halt. Ich will die Gemeinschaft mit dir. Das ist das, was Voraussetzung eben auch ist, dass wir den Ruf Gottes annehmen, dass er uns in die Umkehr ruft, so wie er das hier eben auch bei dem Zachäus getan hat, auch wenn er in dem Moment, wo der Ruf ergeht, der hört immer nur, ich will einkehren und dann kommt eben die Umkehr später. Aber das ist die Voraussetzung dafür, dass dann diese Umkehr geschieht, dass er eben ruft. Wir haben einen Gott, dessen Stimme vernehmbar ist. Wir können hören, dass Gott spricht. Das ist der Unterschied zu all den toten Götzen, zu all dem Geld, was uns zum Gott geworden ist, zu den Baalen, zu den Astarten, Elia, als er da kämpft mit den Baalspriestern, er sagt, ihr müsst lauter rufen, euer Gott pämmt, ihr müsst er aufwecken, aber es ist keine Stimme und kein Nichts, heißt es immer wieder dieses, da ist kein, die toten Götzen reden nicht, aber unser Gott redet, der ruft. Und das kann man hören, so wie der Zachäus das hören konnte. Er kommt nicht nur, er sucht nicht nur, er ruft nicht nur unser Heiland Jesus Christus, er macht dann eben auch selig. Selig, das Wort, das hier steht im Griechischen, das heißt im Prinzip eigentlich, der rettet, dadurch wirst du gerettet. Wenn das in deinem Leben passiert, dass Jesus kommt, dass er das Suchen siehst, dass du den Ruf hörst und dass du ihn annimmst, dann wirst du gerettet. Und das ist das, was Jesus machen möchte, dass er eben retten möchte. Das ist das Handeln Jesu in diesem Bußgeschehen einfach, dass er kommt und dass er sucht, dass er ruft und dass er die Menschen, die diesen Ruf annehmen und die sich zu ihm wenden, die umkehren, dass er sie selig macht, dass er sie rettet. Das ist das Handeln Jesu in diesem Bußgeschehen. Aber er handelt nicht alleine, sondern da handelt eben auch Zachäus. Auch er tut etwas. Er hat von diesem Jesus gehört, das setzt ihn so ein Stück weit in Bewegung. Er will ihn auch sehen, aus welchen Gründen auch immer. Wer weiß, was er da am Zoll alles mitgekriegt hat, was die für spektakuläre Geschichten erzählt haben. Jetzt kommt er, jetzt ist mal endlich was los. Wer schon mal in Jericho war, weiß, das ist wirklich auch heute noch ab vom Schuss halt. Na, das ist mitten in der Wüste, da ist sonst nicht viel los. Jetzt kommt Jesus halt. Und das wissen wir, er ist klein von Gestalt halt, er kann ihn nicht sehen. Er ist eben auch gesellschaftlich besonders gut gelitten halt, nicht? Die Leute lassen ihn wohl nicht nach vorne, aber er ist clever, er klettert auf den Baum. Und dann kommt Jesus vor den Baum und Jesus sagt zu ihm direkt Zachäus, also er spricht ihn beim Namen. Und das ist auch so etwas ganz Wunderbares, Zachäus, die persönliche Ansprache. Der Ruf, er geht ganz persönlich, komm herunter. Und jetzt ist die Entscheidung und das ist das Handeln. Jetzt kann er auch sagen, nö, bleib hier oben sitzen. Also war nett, dich gesehen zu haben, aber mir gefällt es hier oben ganz gut, geh du mal weiter, will ich nicht. Aber er steigt herab. Und das ist Voraussetzung, dass Buße geschehen kann, dass der Mensch herabsteigt. Er hört den Ruf des lebendigen Gottes und er steigt von seinem Baum herab. Und es gibt so viele Bäume, auf denen Menschen sitzen. Da sind die Bäume des Hochmutes. Ich, nicht die Bäume der Egozentrik halt. Ich. Also ein Gott kann ich in meinem Leben nicht gebrauchen mit meinem Hochmut, mit meiner Egozentrik, das haut nicht hin. Der Baum des Geldes, nicht? Das ist die Geschichte beim reichen Jüngling. Ja, als Jesus ihn in die Umkehr, in die Nachfolge ruft, ist alles soweit in Ordnung, aber der Baum des Geldes, der ist so hoch, da gibt es nichts abzusteigen halt, das macht er nicht halt. Da gibt es die Bäume der falschen Götter halt, so nach dem Motto, aber ich fahre so gut mit meinem ganzen Okkultismus und das läuft so gut halt. Die Bäume der falschen Ideologien halt und Jesus kommt und sagt, steig herab. Das ist das, was der Mensch machen muss, wenn er tatsächlich den Ruf des lebendigen Gottes sucht, dass er herabsteigt von den Bäumen, auf denen er sitzt. Dieses Motiv des Herabsteigens, das sehen wir immer wieder in der Bibel, wo dann der Ruf Gottes an Menschen ergeht. Und die, die zum Glauben finden, dass wir herabsteigen. Da ist diese wunderbare Geschichte von dem Elisa und dem Nähmann im 2. Königebuch, wo da dieser Feldhauptmann kommt, dieser mächtige Militärführer, und er kommt zu dem kleinen Propheten, halt, der großartige Prophet ist, aber so eine arm, schäbigen Hütte ist halt. Er steht mit seinem Pferd davor, halt, er steigt nicht ab, halt, um zum Propheten zu kommen. Er redet nur über die Diener halt, nicht? Sagen, er reitet wieder weg und ist stinkesauer über das, was der Prophet ihm gesagt hat. Er soll sich 7-mal im Jordan waschen, halt. Der kotzt so richtig ab über Israel, ist total antisemitisch in seinen Äußerungen. Und dann bearbeiten ihn seine Knechte und sagen, Mensch, mach doch. Und dann steigt er vom Pferd herab. Das ist das besondere Momentum. Er steigt herab vom Pferd, nicht mehr der große Feldherr, sondern steigt ab und wäscht sich 7-mal im Jordan. Und dann wird er rein und findet zum Glauben. Aber Voraussetzung ist, dass er absteigt vom Pferd. Wir haben in der 2. Stunde zu diesem Thema über Ninive gesprochen und da heißt es dann, als die Botschaft Jonas ergeht, dass der König von Ninive vom Thron herabsteigt, die Gewände ablegt und Buße tut. Der ist nicht am Thron sitzen geblieben, der hat die Botschaft gehört und schnallt, wow, hier ist der lebendige Gott. Und vor dem König aller Könige kann ich nicht auf meinem Thron sitzen bleiben, ich muss herabsteigen. Der ist nicht auf einem Baum, aber der ist auf seinem weltlichen Thron. Und dann steht, er steigt ab, er geht runter von seinem Thron. Und das macht Buße möglich halt. Und das ist wichtig auch für uns, dass wir, wenn wir zur Buße gerufen werden vom Herrn, davon absteigen, dass wir sagen, ja und uns entschuldigen und ich, sondern sagen, nein, wir sind Sünder. Ich steige herab, ich demütige mich vor dir. Das ist ein Zeichen der Demut halt zu sagen, ich steige herab, ich gehe unter dich halt. Das ist das, was Zachäus tut in dieser Geschichte, er steigt herab. Und das Zweite, was er tut, er nimmt Jesus auf. Ich muss heute in dein Haus gehen und das tatsächlich macht er. Er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden halt. Der macht sein Haus auf und dann deckt er den Tisch und die essen zusammen halt. Und Jesus ist bei ihm zu Hause, er ist eingekehrt. Das ist für uns so etwas, was wir nicht ganz in der Tiefe verstehen können heute, zu sagen, ja, da kommt einer zu mir nach Hause. In der früheren Zeit war das ein viel tieferes, als es heute ist, dass ich jemanden zu Gast habe, der an meinem Tisch sitzt. Das war, hieß, ich habe ein Ja zu dir, all mein Schutz, all das gilt dir, du gehörst zu mir. Gastfreundschaft zu sagen, war was ganz Tiefes, was ganz Intensives zu sagen. Ich nehme diesen auf, der da kommt halt. Und das tut er eben, indem er sein Haus öffnet und Jesus einlässt. Und das ist dieses tiefe Bild, was wir sehen halt. Ich habe das eben schon angedeutet halt, mit der Herzenstür zu sagen. Es geht nicht darum, dass, wie gesagt, unser Keller, unsere Küche oder unser Badezimmer von Jesus aufgesucht wird, sondern dass er in unser Herz hineinkommt. Und Jesus möchte in das Herz eines jeden Menschen. Und er ruft uns und sagt zu uns, Mensch, komm runter von deinem Baum und nimm mich auf. Nimm mich auf. Und ich werde einen ganz anderen Menschen aus dir machen. Nimm mich auf. Und das ist auch wieder die Entscheidung. Willst du es oder willst du es nicht? Zu sagen wirklich, ich mache mein Herz auf und lass Jesus rein. Ich öffne mein Haus im Bild und nehme den lebendigen Gott auf. Also ich weiß das noch von meiner Bekehrung, ich weiß noch ganz genau, wie ich da angesprochen worden bin auf der Freizeit und der gesagt hat, du hast ja noch nicht den Heiligen Geist. Ja, wie kriege ich ihn? Du musst beten. Ja, okay, dann probieren wir es mal. Dann wollen wir mal gucken, dass Gott einkommt. Und er ist tatsächlich sofort gekommen, mal zu sagen, er hat Einzug genommen. Ich habe ihn aufgenommen, Zachäus hat ihn aufgenommen und dann wird Buße möglich halt. Und das, was dann passiert, ist die Wahnsinnsveränderung. Zachäus verändert sich. Mit einem Mal, wo Jesus in sein Leben gekommen ist, da ist ein anderer geworden. Ist jemand in Christus, so heißt es in 2. Korinther 5, ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Jesus kommt in sein Herz, kommt in sein Haus und dieser Mensch verändert sich. Vorher, das dürfen wir aus dem Kontext schließen, ein Betrüger. Er war Oberzöllner. Wir wissen, der Zoll wurde damals verpachtet halt von den Römern, Teile und Herrscher war ihr Motto halt zu sagen. Und damit wir so ein Land beherrschen können, müssen wir einige aus dem Land beteiligen an unserer Macht. Und das war eben über das Zollsystem möglich. Man verpachtete den Zoll, die mussten gewisse Abgabe leisten an die Römer, aber konnten dann so viel erheben, was sie wollten. Wenn es Probleme gab, haben die mit dem Finger geschnippt, dann waren die römischen Legionäre da. Das lief prima, die Zöllner waren extrem verhasst halt. Und der Zachäus hat es richtig schlimm getrieben, das sagt er auch deutlich halt. Ich habe die Leute übers Ohr gehauen, ich habe sie betrogen halt, fertig. Der hat auf sein Geld gesetzt halt, das ist es gewesen halt. Aber als Jesus in sein Leben kommt, spielt das keine Rolle mehr. Der bekennt seine Schuld und sagt, ich mache das auch wieder gut. Erstmal mache ich einen Cut mit meinem Vermögen, die Hälfte kriegen die Armen und dann gucke ich mal, wenn ich jemanden übers Ohr gehauen habe, dann werde ich es ihm vierfach zurückzahlen. Das ist die Veränderung, die hier passiert. Das ist ein Mensch, der glücklich geworden ist. Wir können davon ausgehen, wenn wir das so ein bisschen ableiten, er musste auf den Baum klettern, um Jesus zu sehen. Der war in der Gesellschaft in Jericho nicht gelitten halt. Nicht? Die haben ihn nicht nach vorne gelassen, wie man sonst so sagt. Mensch, der ist ein bisschen klein, der ist ein bisschen behindert von Körpergröße. Lass den mal nach vorne halt. Nicht, wie man macht, wenn jemand dazugehört zu einer Gemeinschaft und der will dann auch da partizipieren, dann guckt man auf den. Aber der gehörte nicht zur Gemeinschaft. Aber jetzt ist er ganz anders angenommen. Jetzt erlebt er ganz etwas anderes in und bei Jesus halt. Und das verändert sich halt. Ne? Das ist etwas ganz Wunderbares, was passiert. Indem er herabgestiegen ist, Jesus aufnimmt, kommt es zu einer Veränderung bei ihm. Sein Handeln ist auf einmal ein ganz, ganz anderes. Und das führt mich zum Dritten bei diesem Bußgeschehen. Das Ergebnis dieses Bußgeschehens zu sehen, das erstmal das Heil. Dieser Zachäus wird dadurch heil. Das ist das Ergebnis, wenn Buße getan wird, dass Menschen heil werden halt. Also wir merken die Fröhlichkeit, die er hat. Wir merken, dass das, was vorher falsch gewesen ist, sein Betrug, den er mit dem Geld gemacht hat, dieses andere Leute übers Ohr hauen halt, dass Heilung passiert halt. Da ist was ganz, ganz Wunderbares passiert. Und das ist eben nicht nur so bei dem Zachäus gewesen, sondern dieses Heil, diese Erlösung halt, Soteria steht hier, das brauchen alle Menschen. Das brauchen alle Menschen und das wird geschenkt durch Buße. Wenn du bereit bist, mit Jesus umzukehren, dich zu ihm zu bekehren halt, dann wirst du das erleben, dass du Heil bekommst. Es wird alles Heil. Wenn wir in Sünde bleiben, ist immer Zerstörung das Ergebnis, immer. Der Sünde sollt ist der Tod. Wenn ich an der Sünde festhalte, wenn das, was Gott klar sagt, das ist Sünde, das ist falsch, ist Zerstörung, ist das Kaputte immer das Ergebnis. Aber wenn ich Buße tue, wenn ich sage, davon lasse ich, ich wende mich Jesus zu, ist das Ergebnis immer Heil. Da werden die Dinge heil, da werden sie in Ordnung. Da komme ich ins Reine mit dem lebendigen Gott durch sein Blut und dann wird es Heil in meinem Leben. Das ist das Ergebnis. Und dafür ist Jesus gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Selig zu machen, das Heil zu bringen. So, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Heil widerfahren, weil der Heiland, der Retter da ist. Das ist das erste Ergebnis. Dann ist aber auch Freude da. Er nahm ihn auf mit Freude. Noch bevor Jesus in seinem Speisezimmer gewesen war, ist er schon glücklich, dass dieser Jesus ihm begegnet ist. Und das ist so was Wunderbares. Das kennt ihr alle von eurer eigenen Bekehrung noch. Oder wenn ihr auch Leute begleitet, die zum Glauben gefunden haben. Das ist auch so schön, wenn man Pastor sein darf. Und dann kommen Leute und die müssen einem erzählen, dass sie sich bekehrt haben. Er lässt sich wieder 2 Wochen beim Glauben. Und den kommt aus allen Poren raus. Und dann sagst du wirklich so diese erste Liebe, diese Freude, wo die wirklich merken, wow, ich habe Jesus gefunden, halt, der Heiland ist in meinem Leben halt. Das spricht an einen selber nochmal, auch wenn man schon, wie gesagt, so ein älterer Bruder ist, so ein älterer Fahrensmann und das weiß alles. Aber da freut man sich nochmal neu mit, wenn jemand dann zum Glauben gefunden hat, diese Freude. Und das merkt man hier eben bei Zachäus halt, da ist Freude, da ist Freude. Der lebendige Gott hat Einzug. Da ist ja das, was passiert, wenn der Heilige Geist kommt. Die Frucht des Geistes ist eben Freude. Aber dieses Bußgeschehen ist nicht nur Freude für den Zachäus. Ich stelle mir vor, das wird hier nicht berichtet, was ist denn passiert, als er das umgesetzt hat, dass er gesagt hat, 4-fach gebe ich es zurück. Ich stelle mir irgendwie so einen armen Krämer vor, der jetzt nicht weiß, wie die Rechnung bezahlen muss, weil irgendwas abgleichen kann. Im Moment kommt es mit der Kohle nicht richtig hin. Auf einmal klopft es an der Tür, ach du weißt, der Zachäus, der sagt, pass mal auf, seit mehreren Jahren betrüge ich dich, ich habe es mal überschlagen, ich schulde dir eigentlich noch 15 Silbergroschen. Du kriegst von mir nicht 15, du kriegst von mir 60. Hingelegt und wieder weg. Und dann, der Herr, was ist jetzt los? So nach dem Motto, super, also das geht weiter. Ja, das bleibt nicht bei dem Zachäus, sondern das geht in ganz Jericho rum halt. Nicht? Da ist Freude halt, super. Aus so einem Drecksack, vor dem wir Angst hatten, mit dem es schwierig war, ist jemand geworden, wow, super, der mir gut tut, nicht? Der die Schuld abgetragen hat, ne? Wunderbar, ne? Freude, die entsteht, wenn eben Buße geschieht. Das ist ganz wichtig, ich werde gleich in der Auslegung des Textes aus Apostelgeschichte 2 das auch nochmal ansprechen, wie das ist Freude. Das ist immer so, wo Buße ist, am Ende ist Freude. Das ist das Wunderbare, es ist immer Freude, kein Leid, sondern Freude. Und es ist ein drittes, was ich denke, das ist Interesse. Das sagt jetzt dieser Text nicht direkt, das habe ich so ein Stück weit abgeleitet und ich habe deshalb auch den Text mitgebracht. Ja, Überschrift über der Bibelstunde ist ja halt nicht zu Beginn der Gemeinde Jesu. Diese Geschichte ist ja unmittelbar, bevor Jesus dann zum Passionsgeschehen kommt, dann wird Jesus gekreuzigt. Er steht auf und dann geht die Nachricht von Jesus, von seiner Auferstehung durch ganz Judäa, Galiläa, überall geht es hin und eben natürlich vermutlich auch nach Jericho. Und die Frage ist, mit dem, was hier geschehen ist, mit dieser Veränderung, mit dieser Buße bei dem Zachäus, wie wird denn die Botschaft von der Auferstehung die Menschen in Jericho erreicht haben? Mal mindestens werden sie nicht verschlossener gewesen sein, sondern zu wissen, ey, wir haben ja hier was miterlebt, nicht? Von der Wahrheit dessen, was passiert, wenn jemand Buße tut. Dass man offen ist, dass Interesse da ist, dass man sagt, Mensch, was ist denn hier passiert? Dass aber auch an dem Handeln von dem Zachäus sicherlich die Frage kommt halt, sag mal, wie konnte das denn passieren, so eine Veränderung? Von jemand, der so schon verbrecherisch war, so betrügerisch gewesen ist, hin zu jemandem, der ein Wohltäter ist, der sich da komplett verändert hat. Das Interesse da ist einfach, auch das ist Ergebnis von Buße, dass man sich fragt, was ist hier eigentlich passiert. Dass dieses wunderbare Bußgeschehen in Jericho vom Handeln Jesu in dem Bußgeschehen, vom Handeln des Zachäus in diesem Bußgeschehen und auch von dem Ergebnis dieses Bußgeschehens. Amen. Wir können stille werden und beten. Ja, lieber Herr Heiland, danke, dass du uns noch einmal das an dieser Geschichte von Zachäus vor Augen gestellt hast, was es heißt, wenn jemand Buße tut, was dazu Voraussetzung ist, was aber auch der Mensch zu tun hat, aber was dann das Ergebnis ist. Ja. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass wir das immer wieder auch für uns berücksichtigen, dass wir das einfach vor Augen haben, dass das nicht nur eine Geschichte ist, die vor 2000 Jahren stattgefunden hat, sondern dass das eben auch genauso passiert in unserem Leben, wenn wir bereit sind, umzukehren zu dir, wenn wir Buße tun, Herr. Und das schenke du uns immer wieder ein bußfertiges Herz, das immer wieder bereit ist, sich zu dir zu bekehren, zu dir umzukehren, Herr. Amen. So, bevor wir uns der ersten Gemeinde zuwenden wollen, da mal gucken, wie da das Bußgeschehen abgelaufen ist, möchte ich noch einmal zum Ende dieser Einheit ganz konkret sagen, wie Buße getan werden soll, also wie man Buße tut. Also das ist ja das, was in der Pfingstpredigt oder als Ergebnis des Pfingstpredigt kommt, als die gehalten wurde von Petrus und dann fragt die Menge, ja, was sollen wir denn jetzt tun? Nach all dem, was uns jetzt erreicht hat, das Wort hat uns angesprochen, was sollen wir machen? Da sagt er diese beiden Worte, tut Buße, Apostelgeschichte 2,38, tut Buße. Aber wie tue ich denn Buße? Wie mache ich das ganz aktiv? Weil das eine ist ja so, sich eine Sache über den Verstand zu erschließen, über das Herz, aber jetzt mal ganz konkret für die Hand, mal zu sagen, was muss ich denn tun? Und ich habe hier so ein 6-Schritt-Modell aufgeführt halt. Das ist so das, was ich sagen würde. Und jetzt nehme ich nicht für mich in Anspruch, dass das also der Stein der Weisen sei und dass da es nicht ein anderes Modell gäbe, wie man es sagen könnte. Wie gesagt, das ist meine Überzeugung, so wie ich es gefunden habe, so wie ich es auch praktiziere, wenn ich versuche, Buße zu tun halt, beziehungsweise was passiert halt, dass ich das einfach nochmal so ein bisschen methodisch aufführe, halt zu sehen, wo man ist einfach, was man tun muss. Was passiert, wenn Buße geschieht? Tut Buße. Der erste Schritt ist die Überführung durch das Wort. Das Wort passiert und das führt uns in die Umkehr zu Gott hin. Also wir haben das gesehen bei der Ninive-Geschichte halt. Das Wort passiert in Ninive und dadurch werden die Menschen in Ninive ihrer Schuld und Sünde überführt. Das ist der erste Schritt, also dass das Wort in unser Leben kommt und uns der Schuld überführt, dass wir erkennen, hier haben wir Dinge falsch gemacht, wir müssen neu umkehren zu Gott. David, also diese Schweinerei mit der Bathsheba und mit ihrem Mann Uriah, Ehebruch und Totschlag halten, hat zu sagen, da kommt Nathan und er richtet das Wort aus und er wird überführt durch das Wort und er sagt, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich habe das Wort. Das ist ganz wichtig. Oder Esra, da gibt es die Mischehen, da haben die Israeliten sich dann in Verbindung gesetzt mit den Kanaanitern, mit den Midianitern, mit all den Völkern, die da gewesen sind, Mischehen geführt, das ist nicht in Ordnung. Da werden 3 Stunden das Gesetz verlesen und dann schlägt das Volk in sich. Aber erst kommt das Wort und das Erkennen vor dem Wort, wow, hier haben wir Mist gebaut, ne? Das ist nicht in Ordnung, wir sind hier schuldig geworden. Oder die Reform des Josia 622, da wird der Tempel renoviert, die finden das Gesetzbuch halt und dann bringen sie das Gesetzbuch, also das 5. Buch Mose vermutlich, zu Josia und dann lesen sie daraus vor und der König erkennt, was alles falsch war, er zerreißt die Klamotten, geht auch runter von seinem Thron halt, tut Buße halt. Also Überführung durch das Wort. Und das ist das, was wir tun müssen, wir müssen ins Wort gehen. Das heißt, wir müssen in der Bibel lesen. Und wir müssen auf bibeltreue Verkündigung hören. Weil die Welt sagt uns nichts, wenn wir was falsch machen. Da kommt irgendwann mal das Ticket, wenn wir 20 Kilometer zu schnell gefahren sind auf der Autobahn. Da bezahlen wir das, ist das erledigt. Aber es hat nichts mit Buße zu tun. Umkehr zu Gott, das passiert dadurch, dass Gott uns anspricht und damit klar macht, hey, du bist von mir weg. Das, was da passiert ist, du bist jetzt in großer Entfernung zu mir. Das ist also wichtig, dass wir durchs Wort überführt werden. Das ist der erste Schritt bei der Buße. Und das, was wir tun können, ist einfach immer wieder ins Wort zu gehen. Also das kennt ihr alle, die ihr im Glauben seid halt. Wir lesen im Wort, merken Treffer, Treffer, Treffer. Man liest dann, was weiß ich, bin momentan in Timotheusbrief und denkst du, wow, so bist du. Ich habe gestern gelesen von den Bischöfen. Wie sollen Bischöfe sein? Denkst du, so bin ich nicht, so bin ich nicht, so bin ich nicht. Warum bin ich nicht so? Weil ich nach mir lebe und nicht nach dem, was der Geist mir sagt hat. Was kannst du nur tun? Vom Wort überführt, dann musst du in die Buße gehen. Musst du Gott um Vergebung bitten, dass du als Pastor nicht so bist, wie er es in seinem Wort schreibt. Bums, das musst du machen. Aber das sagt mir das Wort. Also wenn ich das Wort Gottes nicht hätte, da käme ich irgendwann auf die Idee, ich bin der Allergrößte, der Allerschönste, der Allertollste halt. Also ich muss eigentlich doppeltes Gehalt bekommen für das, was ich leiste. Ja? So denkt der Weltmensch. So denkt der Pastor Latzel. Aber Gottes Wort sagt mir was anderes. Und dann muss ich das machen. Das ist auch wichtig für euch. Ihr müsst euch überführen lassen vom Wort, was ihr tun könnt, geht ins Wort. Zweite ist, wenn wir gemerkt haben im Wort, hier ist es wirklich, wir sind in der Entfernung von Gott, hier haben wir wirklich Mist gebaut, hier haben wir Schuld und Sünde auf uns, dass wir es wirklich vor dem Herrn bekennen und eben manchmal auch vor den Menschen. Also das Bekenntnis mit dem Mund. Also keine Idee von mir. Der zweite Bußpsalm, Psalm 32, da lese ich euch mal drei Verse vor. Die Verse 3 bis 6, da heißt es, da schreibt David, denn als ich es wollte verschweigen, er bezieht sich auf diese Schweinerei, die er gemacht hat mit der Bathsheba, denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gemeinde durch mein tägliches Klagen. Durch deine Hand lag Tag und Nacht, deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie im Sommer es dürre wird. Und dann kommt es, darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich dir nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Schuld, da magst du mir die Schuld meiner Sünde. Da. Das ist die Sache. Also solange er versucht hat, das Ganze zu covern, zu sagen, oh, ist nicht so passiert, und müssen wir irgendwie, aber das hat ja keiner mitgekriegt, so nach dem Motto. Und er merkt, das ist nicht in Ordnung, aber als er bereit ist, es zu bekennen, und als er das auch tut, da vergibt ihm der Herr. Und das müssen wir ihm auch tun. Wir müssen es aussprechen vor Gott. Wir müssen es klar beim Namen nennen. Und wisst ihr, der Herr weiß es ja eh. Das ist ja nicht so bei der Ehefrau oder was weiß ich, wo du was der Gemeinde, wo du irgendwas denen vormachen kannst und die kriegen es nicht mit. Der Herr hat es eh schon gesehen, der wusste schon vor Anbeginn der Zeiten, dass wir so. Aber was er möchte, ist, dass wir vorhin treten und sagen, ich habe hier gefehlt, ich habe Schuld getan, ich bekenne dir meine Schuld und Sünde. Aktiv zu sagen. Manchmal hilft es, das auch vor einem Menschen auszusprechen halt. Also, dass man zu einem Beichtvater, einer Beichtschwester geht, das muss nicht der Pastor sein, aber es muss jemand Zuverlässiges sein, dass man auch da nochmal sagt, ich spreche es aus, es reicht vollkommen, das stille Gebet. Aber manche Menschen brauchen das auch nochmal zu sagen, ich habe jemand anderen, der mir auch nochmal bestätigt, dass wirklich das dann mit erledigt ist halt zu sagen. Auch das ist wichtig, aber dieses Aussprechen mit dem Mund ist wichtig. Das ist das, was wir tun sollen. Vor Gott, vor dem lebendigen Gott bekennen, ich bin Sünder, ich bin Schuldiger. Der dritte Schritt ist dann, die Bitte um die Erneuerung des Sinnes durch den Heiligen Geist. Das eine ist, ich habe Gott jetzt meine Schuld und Sünde hingeschmissen. Ich habe ihn um Vergebung gebeten, das macht er, sein Blut macht es rein. Aber dann kommt der Schritt, dass ich Gott um Erneuerung meines Sinnes bitte. Weil ich bin ja nun verlorener Mensch und ich bin von meinem fleischlichen Halt, von meiner fleischlichen Haltung so, dass ich immer wieder in dieselben Dinge reintappe halt. Und ich brauche seinen Geist und darum bitte ich dann. Der 51. Psalm, das ist der vierte Bußpsalm, da heißt es in den Versen 12 bis 14, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Also schaffe in mir einen beständigen Geist und einen willigen Geist. Also das muss ich auch immer wieder beten. Also das eine ist ja, Gott die Schuld zu bringen, aber wirklich auch zu sehen, Mann, für morgen, für übermorgen, für den, ich brauche seine Führung. Ich muss mit seinen Augen blicken. Ich will es versuchen. Ich will so denken, wie er denkt halt. Schenk mir einen willigen Geist, einen reinen Geist, der nicht von meinem alten Adam bestimmt ist, sondern von deinem Geist halt. Das ist die Bitte, die wir da im vierten Bußpsalm lesen, die wir aber auch immer wieder sagen müssen. Erneuerung, Herr, gib mir deinen Geist, dass ich dir ähnlicher werde, dass ich denke, wie du bist. Vierter Schritt bei der Buße, den wir tun sollen, ist eben, so das möglich ist, gegebenenfalls die Wiedergutmachung des durch die Sünde entstandenen Schadens. Es ist ja manches, das tatsächlich von uns tatsächlich zu reparieren ist. Also wenn wir einen Fehler gemacht haben, wenn wir Schuld getan haben, manches können wir, das meiste meistens nicht und geistlich sowieso nicht, aber manche Dinge, so wie eben in der Zachäus-Geschichte zu sagen, ja, das eine wäre gewesen, sagen, ich habe Mist gebaut, Jesus, ich habe die alle übers Ohr gehauen. Ich habe denen so viel Geld abgenommen. Tut mir leid. Alles klar, Jesus vergibt. Ja, er geht hin und macht es wieder gut. Also das ist jetzt nicht dafür da, um die Schuld abzutragen, so nach dem Motto. Aber wenn ich erkenne, hier ist wirklich Bereicherung gewesen oder ich habe irgendwas getan, halt, dann versuche ich das wieder gerade zu machen. Ich fand ganz klasse, als der Stefan Kressisch letztes Jahr, ich meine, es wäre im Advent, hat er da eine Andacht gehalten in dem Gottesdienst und da hat er davon gesprochen, wie er als kleiner Junge was geklaut hat und wie er Jahre später, als er zum Glauben gekommen ist, in das Geschäft zurückgegangen ist und hat das bezahlt, was er damals geklaut hat, um zu sagen, auch zu zeigen als Zeugnis, das war ja geschäftlich längst abgeschrieben, da hat das ja keiner mitgekriegt, ganz klar. Und trotzdem ist er hingegangen und hat ein Zeugnis auch vor diesem Ladenbesitzer abgelegt. Sagt, ich bin jetzt Christ, ich habe damals einen Fehler gemacht. Also es geht nicht darum, dass wir dadurch irgendwie noch, was ich jetzt unsere Vergebung noch stärker bringen, sondern zu sagen, wenn es möglich ist, auch Schuld, die da war, entstandenen Schaden einfach auch wieder gut zu machen. Wenn das möglich ist. In häufigen Fällen ist das nicht mehr möglich halt, aber wo es möglich ist, da sollten wir das auch immer wieder tun. Auch das gehört mit zur Buße mit dazu. Der fünfte Schritt in der Buße ist der Versuch, aus der Kraft des Herrn wirklich anders zu leben. Bei dem dritten Punkt hatte ich gesagt, die Bitte um Erneuerung des Sinnes, aber dass wir wirklich auch versuchen, anders zu leben. dass man nicht nur sagt so, ja, das habe ich jetzt gemacht, habe ich Schuld und Sünde getan, aber ich gebe mir gar keine Mühe und ich versuche es gar nicht in der Heiligung weiterzukommen. Also der Klassiker bei den Männern halt, weiß ich, Pornografie am Computer, guckst du dir an, weißt, es ist Mist gewesen, dann bittest du Gott um Vergebung und 3 Tage später wieder dasselbe. Ich sag mal so ein Stück weit auf billige Gnade hin. Ich sag mal, da muss man gucken halt, da muss man schon versuchen, in der Kraft des Geistes anders zu leben. Dass man wirklich sagt, hier gehe ich ran. Also es ist ein heiliger Gott. Nochmal, du kannst immer wieder kommen, wenn du die versuchst und wenn du fällst, ist gar kein Problem. Aber so nach dem Motto, ich nehme es da mal so ganz locker, ja, so nach dem Motto, so Luthers Wort mal falsch verstanden, der sagt einmal sündige mit freudigem Herzen. Das verstehen dann manche falsch und sagen, so kannst du doch machen, was du willst. Wenn dir alles vergeben wird, dann mache ich eben und dann gibt es eben so und immer so. Nein, das meint sündige mit freudigem Herzen, wenn wirklich Vergebung da ist, dann dürfen wir wirklich sicher sein, die ist vergeben. Aber nicht so nach dem Motto, wir haben Persilschein für alles, sondern wir sollen uns wirklich auch dann bemühen, und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes, nochmal, nicht wir, sonst wird es ein furchtbares Menschliches, dann ist es Religion, durch die Kraft des Heiligen Geistes anders zu leben. Das nennen wir Heiligung. Nochmal, nicht aus eigener Kraft, das nennen wir Religion, das ist der letzte Mist. Zu sagen, ich versuche jetzt zu kämpfen, gegen das schaffen wir eh nicht. Da ist der Widersacher immer wieder stärker, der uns zur Sünde reizt, der macht uns platt, der spielt uns, wie gesagt, auf der Briefmarke 30 mal schwindlig halt nicht. Wir können nur mit der Kraft des Herrn dagegen angehen. Aber das sollen wir auch versuchen, wirklich in der Heiligung voranzukommen, halt dazu sagen, haben wir auch schon drüber gesprochen, wie man Heiligung erreicht halt, aber das ist wichtig, dass wir an dem Punkt dann Heiligung machen. Und das Letzte, das schließt es dann ab, so ein Bußgeschehen, dass man einfach dankbar ist. Aber das ist natürlich auch nicht irgendetwas, was wir, ich sag mal so, verpflichten. Und da musst du dankbar sein, sondern wenn Buße geschehen ist, Umkehr zu Jesus, wir bei ihm sind, dann ist das ein Automatismus. Das ist so, wie wenn du 3 Tage nichts getrunken hast und jetzt kriegst du einen Schluck Wasser und sagst, oh, bist dankbar für den Becher Wasser, den du hast. Ne, zu sagen, da muss ja keiner sagen, jetzt sei dankbar für das Wasser, der dir den reicht, dann wirst du sagen, oh, danke, danke, danke. Das ist ein Automatismus und das ist das passiert, wenn du Buße erlebst. Da weißt du auch, dass du wirklich Buße erfahren hast, zu sagen, wow, danke für dein Blut, das mich reingewaschen hast von meiner Schuld halt. Das ist sowas. Wenn wir Schuld und Sünde loswerden halt, wenn unser Leben wieder in Ordnung kommt, wenn wir wieder den geraden Weg gehen einfach, dann ist Dankbarkeit das Ergebnis, was wir erzielen. Das sollen wir dann eben auch tun. Diese 6 Schritte, die wir ganz konkret tun dürfen und können halt und sollen, um eben Buße zu tun. So, jetzt kommen wir zur ersten Gemeinde, wie dort eben Buße passiert ist, als sie dann Buße tun, was alles so dazugehört hat, was Elemente dieser Bußbewegung gewesen ist, dieser Erweckungsbewegung halt. Sie tun ja Buße, nicht? Ich habe das gerade schon angedeutet halt, das war ja gerade dieses Wort, Petrus predigt und die sagen, was ist denn jetzt dran? Und er sagt, Buße tun. Und die tun dann Buße, die kehren um, 3000 Mann finden zum Glauben zu Jesus Christus halt, auf einem Tag halt. Und was sind die Elemente, da wollte ich nachgucken, dieses wunderbaren Geschehens. Aber ich möchte uns erstmal diese Verse vorlesen, diese bekannten Verse halt, was damals passiert ist, eben als diese Buße aufgebrochen ist in Jerusalem. Als sie aber das hörten, also die Predigt, die Pfingstpredigt von Petrus, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. In euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind. So viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugt er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und dem Brotbrechen und dem Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Das ist diese fantastische Erweckungsgeschichte da in Jerusalem. 3000 Mann auf einen Schlag kommen zum Glauben, weil sie Buße tun halt nicht. Sie sind beim Herrn. Und was diese Bußbewegung, diese Bußzeit, diese ganz besondere Erweckungszeit, aus der wir ja als Gemeinde erwachsen sind, das ist ja die Kernzelle dessen, woraus dann Kirche entstanden ist bis zum heutigen Tag, ob es katholische ist, ob es orthodoxe ist, ob es die protestantischen Denominationen sind, halt alles ist daraus erwachsen. Da wollen wir nochmal wirklich genau hingucken, quasi auf den Beginn, wo alles losgegangen ist, eben in einer ganz großen Bußbewegung, als eben Menschen hingegangen sind, genau das getan haben. Die sind umgekehrt, die haben sich taufen lassen, der Geist ist in ihr Leben gekommen. Halt, was sind die Elemente dieser Bußbewegung? Und das sind so die klassischen Dinge, aber die sind ganz wichtig, dass sie dazugehören. Das erste ist das Wort Gottes. Als ich eben gesagt habe, was sollen wir tun, wenn wir Buße tun? Ja, müssen wir uns in Kontakt mit dem Wort Gottes kommen. Aber das ist das, was diese Geschichte erzählt. Vers 37 heißt es, als sie das aber hörten, ging es ihnen durchs Herz. Also die hören die Verkündigung des Wortes Gottes von jemandem, der gar nicht der große Superstar ist. Das ist ja kein Theologe, der ist Fischer gelernt. Der weiß, wie der die Aal, ich weiß nicht, ob es Aal im See Genezareth gibt oder was weiß ich hier, die Dorsch und sonst irgendwas rausziehen kannst, aber der hat keine Ahnung von Theologie, der ist kein Pharisäer. Aber der ist auch nicht wichtig, der hält aber eine vollmächtige Predigt. Das ist auch mal ganz wichtig. Zur Vollmacht braucht es keine Theologie. Vollmacht schenkt der Herr, die kannst du nicht bedingen und der hält eine vollmächtige, dass die Leute richtig angesprochen sind. 3000 Mann bekehren sich. Wenn man vorstellt, ohne Mikrofone, ohne irgendwas, der spricht da halt, das ist ein gigantisches Geschehen, was damals passiert hat. Das Wort Gottes packt sie. Nochmal, das ist die Sache. Du kommst in Kontakt mit dem Wort Gottes und dann fragen sie, was ist los? Ja, du musst Buße tun, ist dann die Antwort, nicht? Aber das Wort Gottes ist das, was so richtig rappelt bei denen halt, nicht? Das ist Element dieser Bußbewegung, so wie es bei allem Bußgeschehen ist, nicht? Das Wort Gottes halt. Und das ist auch das, wo sie drin bleiben. So heißt es dann im Vers 42 hier in der Geschichte, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Und die lehrten natürlich aus der Bibel. Also das ist das Element, was hier so wichtig ist, was auch, wie gesagt, Beginn der gesamten Kirche ist, halt zu sagen, das Wort Gottes. Es gibt eine vollmächtige Verkündigung und dann kehren Menschen um, sie tun Buße, weil sie eben das Wort gehört haben. Und wenn so die Kirche losgegangen ist, wenn so haufenweise Leute zum Glauben kommen, ist die Frage an uns, was ist denn unsere Aufgabe? Was müssen wir denn machen, damit Menschen zum Glauben kommen? Was müssen wir denn tun als Kirche und als Gemeinde? Wir müssen nur eins machen, wir müssen nur immer am Wort bleiben. Immer am Wort bleiben. Alte Wort zitiere ich ja auch jede zweite Bibelstunde nicht. Was ist die Kirche? Die Kirche ist eine Creatura Verbi. Sie ist ein Produkt des Wortes Gottes, haben uns die Reformatoren ins Stammbuch geschrieben. Ein Produkt des Wortes Gottes. Weil der das Wort Gottes ist, Jesus Christus, der lebendige Gott ist. Und wo wir am Wort bleiben, wächst Kirche. Und da, wo wir das Wort Gottes verlassen, geht Kirche kaputt. Bums, das ist einfach so. Und wenn eine Kirche meint, wir brauchen heute kein Wort Gottes mehr, da stellen wir alles in Frage, historisch, kritisch, wird alles seziert, weggeschmissen. Es bleiben dann nur noch irgendwelche politischen Ideologien halt, nicht? Also vor 100 Jahren waren es irgendwelche, was weiß ich hier, Doktrinen des Kaiserreiches, dann waren es dann vor 80 Jahren irgendwelche nationalsozialistischen Ideen und Ideologien, dann waren es jetzt heute irgendwelche Umweltideologien oder sowas, aber nicht mehr das hier, dann ist alles vorbei, dann können wir einpacken halt. Wir werden immer nur dann Kirche sein, wenn wir am Wort bleiben. Und da, wo die Kirche sich, die verfasste Kirche, sich vom Wort entfernt, da wird sie irgendwann nur noch eine gesellschaftliche Kraft, aber dann ist sie nicht mehr Kirche Jesu Christi, also Gemeinschaft Jesu Christi. Und das ist, wie gesagt, entscheidend für diese Erweckungsbewegung, die da passiert, für diese Erweckungszeit, für diese Bußbewegung, dass das Wort zentral ist, dass es in der Mitte steht halt. Das ist so, so wichtig. Aber eben auch nicht nur für die Kirche als Großes, für uns als Gemeinde, für uns persönlich halt immer wieder, für unsere Buße, für unsere Hinwendung zu Jesus Christus, immer wieder das Wort, immer wieder zentral halt. Nichts anderes, das Wort Gottes, das ist das Wichtige halt, das ist das. Auch wenn ihr in unsere Kirche ja reingeht, ihr wisst halt, im Zentrum liegt am Abendmahlstisch halt das Wort, die Bibel. Und das ist mir so wichtig, dass da nicht irgendwie die Firlefanzblumen daneben stehen oder sonst irgendetwas, Lichtchen aufgestellt werden, Tischdeckelchen oder sonst was. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, das Wort. Und da können die Leute irgendwann sagen, der Latzel, der hat einen Knall gehabt halt, ne, der war ja Wort Gottes Extremist. Also wenn das festgestellt wird, sage ich, super, bin ich dankbar halt, ne, zu sagen. Und wenn der Nachfolger kommt, der kann dann von mir aus alles wieder auf den Abendmahlstisch stellen. Das mag ja alles sein, was dann alles wichtig ist, was die Leute sehen. Mir ist das ganz zentral in dieser Kirche zu sagen, wir haben das Wort in der Mitte der Kirche und zentral. Und das ist das, worum wir uns versammeln halt, weil es das ist, aus dem wir leben, was wir brauchen. Wenn wir leben wollen, wenn wir Erweckung haben wollen, wenn wir Buße haben wollen, das Wort Gottes. Zweite, was hier wichtig ist, zweite Element dieser Bußbewegung, die damals passiert, sind die Sakramente. Also Petrus sagt, tut Buße und dann lasst, und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden halt. Und dann heißt es im Vers 42, sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Brotbrechen, das wisst ihr, ist die Bezeichnung für Abendmahl halten. Das sind die beiden Dinge, die beiden Sakramente, die wir haben. Auch das wisst ihr, wir haben keine 7 Sakramente, wie uns die katholische Kirche erzählen will, sondern wir haben nur 2 Sakramente, weil es nur 2 Dinge gibt, die Jesus selber eingesetzt hat und die Jesus selber mit einem Zeichen versehen hat. Die Ehe, Priesterweihe, letzte Ölung, das sind alles Dinge, die in der katholischen Kirche als Sakramente bezeichnet werden. Die gibt es schon vor Jesus. Das ist nichts Originäres für die Gemeinde Jesu Christi. Wir haben nur 2 Sakramente, die heilige Taufe, das heilige Abendmahl. Aber die brauchen wir auch dringend für die Buße. Denn Sakramente haben aufs Innerste mit der Buße zu tun. Taufe, was passiert bei der Taufe? Bei der Taufe wirst du dessen sicher gemacht, dass du sicher, wie du mit Wasser abgewaschen bist, also sei es nun bei der Aspersionstaufe oder bei der Untertauchtaufe zu sagen, dass du neu geworden bist, weil du ein anderer Mensch geworden bist, weil die Schuld abgewaschen ist von dir und du von Neuem dadurch wiedergeboren bist halt. Beim Abendmahl, wenn ich mit den Konfirmanden immer spreche, dann ist es schwierig. Also eines der schwierigsten Themen im Konfirmandenunterricht, also wenn einer von euch mal Konfirmandenunterricht machen will, Sakramente ist ganz schwierig. Bring mal einen Konfirmanden bei einem 14-Jährigen, was ist ein Sakrament halt? Ne? Zu sagen, dass es ein Wahrzeichen ist, durch das Gott uns eben das Heilsgeschehen nahebringen will halt. Ne? Aber da musst du so ein bisschen das runterbrechen und du musst denen ja auch was mitgeben, weil die werden dann ja auch zum Abendmahl zugelassen halt. Ne? Und dann musst du ihnen sagen, wenn ihr demnächst Abendmahl bekommt, wenn dann der Wein gereicht wird, woran denkt ihr? An das Blut Jesu Christi, das für dich vergossen ist. Und wenn er das Brot bekommt, an den Leib Jesu, der für mich gebrochen ist. Und da gehe ich wirklich durch. Wenn da 20 Konfirmanden sitzen halt, also nicht alles, was die auswendig lernen, behalten die, aber dass das wirklich sitzt, ne, dass die immer wissen bis zum Ende aller Zeiten. Woran denkst du, wenn du das Brot bekommst? Dann müssen sie sagen, woran denkst du, dass der Heiland Jesus Christus sein Leib für mich gegeben hat? Woran denkst du, dass der Heiland Jesus sein Leib für mich gegeben hat? Machen wir ja auch in der Gemeinde. Wenn wir hier Abendmahl austeilen, kriegt jeder gesagt, Christi Leib für dich gegeben. Dass du daran denkst, das ist das Entscheidende halt. Das ist die Sache. Und sein Leib hat er gegeben, sein Blut hat er vergossen, stellvertretend als Sünden, Darbringung, Strafe getragen für unsere Sünde. Das ist das Bußgeschehen. Also das Kreuz, an das wir erinnert werden, an den Leib von Jesus, der gegeben ist, das Blut, was vergossen ist, ist zentral das Bußgeschehen, was passiert. Das Kreuz in der Mitte halt zu sagen, zentrales Ergebnis tatsächlich dessen halt zu sagen. Und deshalb sind die Sakramente so wichtig. Deshalb müssen wir uns auch da immer drin stärken halt. Das ist so wichtig, dass wir da immer wieder da einfach dann Zuflucht zu finden, dass wir sagen, jawohl, das brauchen wir, dass wir das Abendmahl nehmen. Das hatten wir ja auch den Bußen-Bettag gehabt halt, wo wir sagen, da haben wir uns immer darauf vorbereitet, sind wirklich in die Buße getan, dass wir wirklich sagen, ja, das ist für meine Schuld gestehen und stellvertretend für meine Schuld ist der Heiland am Kreuz von Golgatha gestorben halt. Und daran werde ich nochmal in besonderer Weise nicht nur erinnert, das auch, sondern das wendet mir Gott auch nochmal zu. Keiner kann erklären, wie er das macht, was beim Abendmahl passiert, wie er jetzt beim Abendmahl dabei ist. Und da zerlegen sich die Theologen ja drüber halt, ob er nun tatsächlich im Brot leibhaftig anwesend ist oder auch nicht. Entscheidend ist nur, dass er beim Abendmahl dabei ist und dass er uns das auch noch in einer tieferen, für uns nicht erklärbaren Weise verdeutlicht halt, klar macht halt in diesem Bußgeschehen, das, was ich am Kreuz von Golgatha gemacht habe, habe ich stellvertretend für deine Schuld gemacht. Und du musst es nur noch in Anspruch nehmen, du musst dich einfach nur noch drunter stellen. Das ist das Wunderbare. Aber das braucht die Gemeinde. Das braucht die Gemeinde, die Sakramente. So war es in der ersten Gemeinde und so ist es für uns heute. Übrigens, auch das wiederhole ich immer wieder, keine Idee von mir. So sagt es die gesamte reformatorische Theologie. Was sind die Notae Ecclesia, die Kennzeichen von Kirche? Nicht, dass sie ein schönes Kirchgebäude haben oder dass der Pastor im schicken Talar durch die Gegend schwirrt. Halt nicht. Kennzeichen von Kirche sind nur 2. Klare Wortverkündigung, bibeltreue Wortverkündigung und rechte Sakramentsverwaltung. Punkt. Das ist Gemeinde. Wo das passiert, ist Gemeinde, da ist Kirche. Wo das nicht mehr passiert, ist keine Kirche mehr. So die Definition der Reformatoren, CA 7 steht das drin, Confessio Augustana halt, nichts anderes mehr. In so gut wie jeder Kirchenordnung steht das drin, wenn ihr in die Landeskirchen guckt, was ist die Hauptaufgabe des Presbyteriums? Dafür zu sorgen, dass das Wortrecht verkündigt wird und die Sakramente richtig verwaltet werden. Was ist die Aufgabe des Superintendenten? Immer, alle geistlichen Aufgaben sind immer darauf reduziert, auf diese beiden halt. Das braucht die Gemeinde Jesu und das ist richtig sozusagen. Das sind die Kernelemente der Kirche, Kernelemente aller jenen Bußbewegung der Erweckungszeit, das ist ganz wichtig. Was noch zu dieser Bußbewegung zugehört, als sie Buße tun, ist die Gemeinschaft. Wenn du Buße tust, wirst du neu zur Gemeinschaft geführt. Einmal in die Gemeinschaft mit Gott natürlich, in dem Moment, wo du umkehrst, kehrst du um zum lebendigen Gott, kommst du neu zu Jesus, aber du wirst auch neu in die Gemeinschaft geführt. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. In der Gemeinschaft. Die bleiben zusammen. Das ist das, was es ausmacht. In dem Moment, wo ich in die Buße gehe, werde ich sage es jetzt mal so, als Glied am Leib Jesu Christi wieder aktiver. Das ist wie so ein Herz, das vielleicht nur 10% Leistung hatte. Ich tue Buße und durch die Bypässe, die das Herz jetzt hat, auf einmal, wow, da läuft es wieder richtig und dann haben wir wieder Zugang zu Sauerstoff und das Ding läuft jetzt wieder auf 80%. Wir sind wieder Teil der Gemeinschaft halt. Und das ist das, was eben auch dazu gehört, zur Buße halt, zu dieser Erweckungsbewegung, zur ersten Gemeinde, dass man Gemeinschaft hat. Und das ist wichtig, wenn wir keine Gemeinschaft mit Christen haben, wenn wir nicht Glieder am Leib sind, dann geht es uns wie mit so einem Stück Kohle. Du nimmst aus dem Feuer raus, halt, du wirst immer kälter. Das Feuer brennt schön weiter, aber die Kohle verglüht. Wir können ohne Gemeinschaft nicht leben. Wir brauchen die Brüder und Schwestern. Wir brauchen Gemeinde. Sprüche 13 heißt es, wer mit Weisen umgeht, wird weise. Und umgekehrt 1. Korinther 15, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Für ein Gotteskind, das zur Buße gerufen ist, ist es wichtig, mit Geschwistern zusammen sein, die ebenfalls wissen, dass Buße wichtig ist. Und dann werden wir in der Buße weiterkommen. Ich sage das immer wieder so ein bisschen, besseres Beispiel habe ich nicht. Wenn du im Fußballspielen besser werden willst, dann solltest du nicht zu St. Martini kommen. Hier haben wir keine großartigen Fußballer. Da gehst du besser zu Werder Bremen, trainierst da bei der A-Jugend mit. Wenn du da ein Jahr lang dabei bist, jeden Tag mit denen trainierst, selbst wenn du schon 30 Jahre alt bist, kannst du im 31. Lebensjahr deutlich besser Fußball spielen. Das ist gar kein Thema, weil der Umgang mit Fußballern dich zum besseren Fußballer macht. Aber wenn du in der Buße weiterkommen willst, dann solltest du nicht zur A-Jugend bei Werder Bremen gehen. Da kommst du keinen Stramm weiter. Da bist du schon hoffentlich richtig hier aufgerufen. Spurgeon hat einmal gesagt, nichts entzündet und entflammt so sehr das Streben nach Heiligung und Buße, wie der Umgang mit denen, die geheiligt sind. Ich wollte 1000-mal lieber mit einem frommen Mann in einem dunklen Gefängnis leben, als mit einem Gottlosen in einem Schloss. Der bringt das genau noch auf den Punkt, wo du sagst, so ist es einfach. In dem Moment, wo ich Buße haben möchte, das geschieht ganz anders in der Gemeinschaft. Wir können uns vorstellen, damals in Jerusalem, 3000 Mann erfasst vom Wort, die haben erkannt, okay, wir müssen anders leben, wir wollen anders leben. Und die bestärken sich gegenseitig da drin. Da ist eine Dynamis drin, eine Dynamik halt, das ist der Wahnsinn. 3000 Mann erkennen das und dann geht das los. Und das erleben wir bis zum heutigen Tag nicht. Was ist da passiert? Also wenn da jeder für sich gegangen wäre und sagt, naja, da wissen wir, wie schnell da der Geist der Buße und der Gemeinschaft dann erloschen gewesen wäre. Halt so sagen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir eben die Geschwister haben, dass wir in der Gemeinschaft bringen, die werden uns in die Buße bringen halt. Das vierte, was wir erleben in dieser Bußbewegung, das ist das Gebet. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, in dem Brotbrechen und im Gebet. Ich habe das ja schon immer wieder auch gesagt, halt alle Erweckungsbewegungen dieser Welt, wenn du sie gesehen hast, nicht nur hier in Jerusalem, überall waren Gebetsbewegungen halt, waren Bußbewegungen halt und waren eben Bibelbewegungen halt. Ne? Aber das Gebet gehört eben auch mit zur Buße und die sind alle miteinander darauf verwandt, zusammen halt. Das ist eben so, das Gebet gehört mit dazu, dass die Leute beten, einzeln für sich stark im Gebet sind, aber auch gemeinschaftlich. Dass gemeinsam zum Gebet zusammengekommen wird, dass gemeinsam die Hände gefalten werden. Das ist auch eine große Stärke der ersten Gemeinde gewesen, dass sie eben auch immer wieder Gebetsgemeinschaften hatten. Apostelgeschichte 4 heißt es, da kommen die zusammen und als sie gebetet hatten, da erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Da passiert so eine Manifestation des Geistes, wo wirklich Dinge einfach wegrücken. Apostelgeschichte 12, die Gemeinde kommt zusammen, als Jakobus umgebracht wird, Petrus ist im Knast, halt, die beten, beten, beten. Und dann schickt der Herr seinen Engel, der den Petrus, der weiß gar nicht, was ihm passiert, auf wunderbare Weise aus dem Knast rausführt. Nicht die Fesseln fallen ab, keiner kann so richtig verstehen, warum. Die kommen zum Gebet zusammen halt. Das ist etwas ganz Wichtiges und das wissen wir, wenn wir beten, haben wir nicht nur besondere Gemeinschaft mit unseren Geschwistern, sondern wir haben auch besondere Gemeinschaft mit dem Herrn. Und das ist eine unglaubliche Kraft. Da wirst du in Buße geführt. Da passiert so viel. Das ist so stark halt. Das ist wichtig für die Gemeinde, dass sie gemeinsam betet halt, dass wir Gebetsgemeinschaften haben. Natürlich auch, dass wir einzeln beten, gar keine Frage. Aber das ist wichtig, dass wir immer wieder auch Gebetsgemeinschaften halten halt. Da passiert so, so vieles einfach zu sagen. Und das gehört zur Buße mit dazu, zu sagen, auch das zu sehen. Da, ja, ich sag mal, das ist ein besonderer Moment einfach von Heiligkeit, wenn man mit oder in der Heiligung, wenn man eben mit Geschwistern, die auch, wie gesagt, Heilige sind, die auch auf dem Weg sind, einfach Gebetsgemeinschaft haben darf. Etwas ganz, ganz Intensives, was ganz, ganz Besonderes. Übrigens auch für die Ehe zu sagen, ich sage mal, tiefster Kontakt zwischen Mann und Frau besteht nicht in der Sexualität. Der besteht darin, dass du eine gläubige Frau, einen gläubigen Mann hast, mit der du gemeinsam die Hände falten kannst. Das ist die tiefste Tiefe der Intimität, zu sagen halt, wenn Gott in besonderer Weise dann dabei ist halt nicht. Das ist so stark, das ist so klasse, das ist das Fantastische. Fünftes, was passiert hier? Auch das muss man immer wieder sagen, was dazugehört zu dieser Buße halt. Das ist die Freiheit vom Geld. Das ist auch ein tiefes Geheimnis halt. Es steht nicht in der Bibel die Freiheit von der Sexualität oder die Freiheit von irgendwelchen sportlichen Aktivitäten. Freiheit vom Geld. Das heißt, sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem einer nötig hatte. Wenn wir eben uns daran erinnern, was bei Zachäus passiert, auch der trennt sich von der Kohle. Bis dahin ist Kohle ganz wichtig in seinem Leben. Er ist bereit gewesen, für Geld Menschen zu betrügen und hat dann einen halbverbrecherischen Job angenommen. Aber Jesus kommt in sein Leben und sein Verhältnis zum Geld verändert sich. Ich habe den reichen Jüngling angesprochen, halt bei dem ist es sozusagen, der würde gerne mit Jesus, der ist begeistert von Jesus, intellektuell angesprochen, alles ganz prima. Aber die Kohle, die bindet ihn so unwahrscheinlich halt zu sagen. Und da kann er nicht umkehren, da kann er sich nicht bekehren zu Jesus. Das Geld ist der Haupthinderungsgrund in der Nachfolge Jesu Christi. Das müssen wir immer wieder sagen. Das Geld ist der Haupthinderungsgrund. Wenn wir die Wehrufe über die Reichen sehen, wenn wir sehen auch die Geschichte Hananias und Sapphira halt mit all den Dingen, der reiche Kornbauer halt zu sagen halt, wenn Menschen ihr Leben auf den Mammon gründen und da hat der Widersacher unwahrscheinliche Möglichkeiten halt. Aber das gehört mit dazu zu sagen, auch das zur Buße zu sagen, es verändert mein Verhältnis zum Geld. Und ich erlebe viele Christen, bei denen es so, wenn man mit denen spricht, das darf ich so sagen, in der Beichte, es kommen ja Menschen auch sagen, Mensch, ich muss nochmal alles hier, bei denen ist ganz vieles in Ordnung. Die sagen dann, ich habe nie meine Frau betrogen, ich habe die Dinger soweit, auch sexuell, also, Herr Latzel, ich habe ein Riesenproblem mit der Kohle. Das beherrscht mich so sehr, dieses Thema halt. Und ich habe genug, ich habe mehr als genug. Aber ich kann da nicht von loslassen halt. Das ist so stark. Ich weiß, dass es Jesus gibt halt. Also dieser Punkt. Und das erlebt man immer wieder auch bei Menschen. Nicht nur bei Menschen, die viel Geld haben. Auch Menschen, die nicht so viel haben, die glauben dann, dass irgendwas ist. Und ich habe manches Mal auch schon eine Lebensbilanz. Ich habe Leute beerdigt, die habe ich 2 Tage vorher. Ich habe einen Bruder gehabt, mit dem habe ich gesprochen. Er sagt, ich habe mein ganzes Leben nur dem Mammon gedient. Ich bin jeden Sonntag zum Gottesdienst, aber die Wahrheit, der wahre Gott meines Lebens, das ist das Geld gewesen. Er hat 2 Tage vor seinem Leben nochmal wirklich brutal zur Beichte abgelegt zu sagen, brutal das bekannt zu sagen, das ist alles falsch gewesen halt. Ne? Ich bin immer nur hinterher, sehr wirtschaftlich erfolgreicher Mann, ich bin immer nur dem Geld hinterher in Wirklichkeit und habe Gott auch gebraucht und ich habe gedankt. Aber das ist so wirklich hart, das ist so brutal, was der Götze Mammon macht. Spurgeon sagt ja nicht, also das ist die gefährlichste Sünde von allen. Warum? Weil die Gotteskinder das Reichwerden nicht fürchten. Alles andere wissen wir da, lassen wir die Finger von, ob was das weiß ich, irgendwelche außerirdischen Dinge oder sonst irgendwas. Wir wissen sofort, hey, da sind die Stoppschilder aufgestellt, das beachten wir. Aber bei der Kohle, da machen wir sehr schnell häufig und merken nicht, wie der Widersacher uns dann packt. Nochmal, Geld ist an und für sich nicht schlecht, aber es ist eine Sache zu sagen, es hemmt immer wieder die Buße. Müssen wir aufpassen. Müssen wir aufpassen, weil es uns verführt, dazu zu sagen, den falschen Gott zu haben. Und das Sechste, mit dem ich schließen möchte, da bin ich froh, dass ich nicht nur diese Auslegung schließe, sondern auch diese Stunde schließe und noch die ganze Einheit schließen darf, zu sagen, was eben auch dazu gehört. Wenn das passiert, wenn Menschen wirklich vom Wort angesprochen werden, wenn sie die Sakramente in Anspruch nehmen, wenn sie Gemeinschaft haben, wenn sie im Gebet sind, wenn sie Freiheit vom Geld bekommen, dann ist das Ergebnis Freude. Freude. So heißt es hier im Vers 46, sie hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lauterem Herzen. Also man kann sich das so richtig vorstellen, was da los gewesen ist in Jerusalem. Die haben zum Herrn gefunden, der Geist ist richtig stark bei ihnen und die sind einfach nur happy. Die sind einfach nur glücklich. Läuft richtig gut. Ist vieles schwierig, Verfolgung, der Hohe Rat kommt, ganz schnell müssen ins Gefängnis und vieles ganz schwierig halt. Aber sie sind glücklich, weil sie in die Buße geführt worden sind. Sie haben Buße getan und das Ergebnis von Buße ist, dass sie freudig sind, dass sie lauteres Herz haben. Das ist in Ordnung. Man kann gut schlafen halt, gutes Gewissen, das ist genau hier ausgedrückt mit dieser Bezeichnung. Das ist das Wunderbare, das wir wissen dürfen. Das ist das Ergebnis von Buße. Nicht, was uns die Welt so vormacht, oh, Freudlosigkeit und geknechtet sein und sonstige Leistungen bringen. Nein, das Ergebnis von Buße ist eben Freude und lauteres Herz. Und das wünsche ich euch und Ihnen allen einfach, dass ihr immer wieder bußfertig seid und genau das dann erlebt als Ergebnis, als Finales, zu sagen, wow, da ist tiefer Freude mit mir und der Herr schenkt mir ein lauteres Herz. Amen. Wir wollen noch gemeinsam stille werden und beten. Ja, liebe Herrn Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns jetzt in den letzten 4 Stunden mit diesem Thema der Buße haben beschäftigen dürfen. Und ich möchte dich bitten für mich, für die Geschwister, die hier sind und zugeschaltet sind, dass das, was wir verstanden haben, dass wir das auch umsetzen. Dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern eben auch Täter. Und das schenke uns immer wieder, dass wir bereit sind, wie die erste Gemeinde wirklich in die Buße zu gehen. Unser Leben auch umzukrempeln auf dich hin und auch wirklich anders zu leben, Herr. Danke, dass du das möglich machst und dass du da bist und dass du die Buße möchtest, Herr, dass du uns zur Buße rufst und dass du uns auch durch deinen Geist immer wieder zur Buße befähigst. Möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist und der zugeschaltet ist, um dein Mitgehen. Du weißt um Probleme, du weißt um Schwierigkeiten, du weißt um Nöte. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, um dein Begleiten, dein Helfen und dein Beistehen. Und so wollen wir eins werden, Herr, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Hinweis, nächsten Mittwoch haben wir keine Bibelstunde, weil wir da Gemeindenachmittag haben hier. Aber in 14 Tagen geht es dann weiter. Dann werde ich eine extra Einheit machen zur Maria, so eine ganz besondere Frau, natürlich auch im Advent, Ankunft Jesu in diese Welt halt. Da werden wir in 14 Tagen uns mit beschäftigen. Verabschiede mich jetzt von der Internetgemeinde. Wünsche euch und Ihnen allen noch einen gesegneten Abend. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.